Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge Bernd Kleber präsentiert Kurzum Kurzgeschichten. Hallo, schön, dass ihr euch wieder versammelt habt an den Lautsprechern oder unter den Kopfhörern. Ich gehe mal davon aus, dass ihr den Satz alle schön mitsprecht mittlerweile. Heute ist übrigens Weltnettigkeitstag. Und was soll uns das wohl sagen? Findet ihr nicht auch, dass jeden Tag im Jahr Weltnettigkeitstag sein sollte? Diese unterschwellige Aggression, die überall herumgeistert, macht mich manchmal ganz schön traurig. Aber vielleicht gibt es auch Gründe, dass Menschen aggro sind oder sehr mit sich selbst beschäftigt. Oder eben nicht nett. Aber das an anderen Mitmenschen auszulassen, finde ich eben nicht sehr gekonnt. Selbst bei Suchtproblemen, und ihr ahnt sicherlich, dass ich mich ganz charmant zum heutigen Thema robbe und einen galanten Überblick suche. Denn ich habe heute die große Ehre und Freude, eine weitere, mir mega sympathische Autorin vorzustellen, Martina Bracke. Ich verfolge ihre Schreibe, also ihren Stil, anhand von vielen Kurzgeschichten, die ich im Netz lesen durfte, und verfolgte außerdem auch ihre Art in der Diskussion auf der Plattform mit ihren und den Geschichten anderer MitautorInnen umzugehen, sehr genau. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, man entwickelt Vorlieben und ein gewisses Bild über die Person, die man im Chat oder online trifft und in Wahrheit nicht kennt. Bei Martina Bracke war es immer das Gefühl einer Seelenverwandtschaft. Ich mochte nicht nur ihren wirklich feinen und präzisen Schreibstil, der in schön fließenden Sätzen Geschichten mit Tiefgang beschreibt, nein, auch ihren Umgang mit Kritik und Anregungen sehr. Oder ihre Kommentare zu anderen Texten. Und glaubt ihr an solcherlei Online-Empfindungen? Lange Rede, kurzer Sinn, ich lud sie ebenfalls zu diesem vierten Band meiner Kurzgeschichten ein und war riesig erfreut, als ich eine Zusage erhielt. Und jetzt kommt es, ich lernte sie kurz darauf auch persönlich kennen. Und wie ein Wunder war es eher so, als träfe ich eine Freundin, die ich schon lange kenne, keine Angespanntheit, keine befremdliche Situation, nein, ich traf eben eine Freundin. Liebe Martina, danke, dass du unser Treffen möglich gemacht hast. Ich freue mich darüber sehr. Martina zeichnet auch sehr schöne Grafiken, die sie in Instagram unter ihrem dortigen Namen mbracke-dortmund vorstellt. Neben wunderschönen Fotos, wovon sie für unser kommendes Buch ebenfalls zwei sehr schöne bereitgestellt hat, passend zu ihren Beiträgen. Sie studierte Betriebswirtschaft, Verwaltungs- und Rechtswissenschaften. Daraus resultierend schrieb sie Reden und fand so den Weg über das Wort zu ihrer neuen Leidenschaft, Spiel, Regie und Autorenschaft, vor allem im Theater. Sie gehörte im Verlauf zur Leitung des Theaters im Depot Dortmund und wurde Kulturreferentin. Sie schrieb viele wunderschöne Texte. Der heutige Text von ihr, den ich nun präsentieren darf, hat es in sich und ich werde heute nicht spoilern, sondern wünsche einfach nur spannende Unterhaltung. Vielleicht hören wir uns danach noch einmal für die, die mein Nachwort mögen, und wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter, teilt den Link, macht Werbung. Es ist ja auch eine kostenfreie Lesung. Habt ihr Kritik, teilt sie gerne mir zur weiteren persönlichen Entwicklung mit. Euer Bernd. Einmal noch von Martina Bracke. Schleichend bewegte er sich zur Garderobe. Nur durch die einen Spalt breit geöffnete Tür zum Wohnzimmer fiel etwas Licht in den Korridor. Er tastete nach seiner Jacke, nahm sie vom Haken und fühlte kurz nach dem Schlüssel. Weiter ging er über die alten Holzdielen, die leise knarrten, zur Wohnungstür. Er würde es nie schaffen, sie lautlos hinter sich zuzuziehen. Schon als er seine feuchten Finger zur kühlen Klinke ausstreckte, ertönte aus dem Wohnzimmer der Ruf: »Wenn du jetzt durch diese Tür gehst, brauchst du nie mehr wiederzukommen.« Er zuckte zusammen und spürte die Trockenheit in der Kehle. Sie hatte ihn ertappt. »Wir haben eine Vereinbarung.« Wahrscheinlich hatte sie nur auf das leiseste Geräusch gewartet, auf einen Luftzug, einen Schatten. Er war für sie inzwischen zu leicht zu durchschauen. Jahrelang hatte er sie täuschen können, hatte sein Spielchen mit ihr gespielt. Er hatte Überstunden vorgetäuscht, jede Gelegenheit genutzt, aber seitdem auch in ihrem Portemonnaie Geld fehlte, nicht nur einmal, wurde aus Gutgläubigkeit Misstrauen, aus Vertrauen Überwachung. Ja, sie war ihm gefolgt, über Wochen. Nachdem sie Bescheid wusste, hatte sie versucht, ihm zu helfen, hatte ihn zur Beratung geschleppt. Er hatte sich sogar in der Spielbank sperren lassen. Noch jetzt zitterte er, wenn er an die funkelnden, ratternden Automaten dachte. Seine Augen glänzten, wenn sie durch seine Erinnerung klirrten, den Sieg verheißend. Das hatte sie ihm genommen. Er holte tief Luft, schloss die Hand um die Türklinke und drückte sie nach unten durch. Heute war sein Tag, er wusste es. Es würde wieder alles wie früher, wenn er heute gewann. Ein neues Startgeld, das er vermehren konnte. Kleider für sie, ein neues Auto, vielleicht eine hübschere Wohnung für sie beide. Unwillkürlich musste er lächeln. Er tat das doch alles nur für sie. Heute würde alles anders. Und doch wieder so schön wie damals. Der Korridor erhellte sich. Sie stand in der Wohnzimmertür. »Bleib hier!« Über das Betteln war sie längst hinaus. Ihr Ton war scharf und berührte sein Ohr unangenehm. »Warte, nur noch heute.« Er sprach es nicht aus. Stattdessen sagte er nur: »Marie.« Sehnsucht klang daraus, prallte an ihr ab und warf sich in Wellen zu ihm zurück. »Marie.« »Du belügst dich selbst«, antwortete sie milder. Sein Blick fasste ihre Augen, tauchten ein in das Graugrün, in ihre gemeinsame Vergangenheit. Sie liebten sich schmerzvoll, nicht mehr unbefangen. »Ich liebe dich«, flüsterte sie, als könnte sie seine Gedanken erfassen. »Aber ich will nicht mehr. Wenn du jetzt gehst, ist es vorbei.« Die Worte erreichten ihn. Sie liebte ihn. Er wusste es. Heute würde er gewinnen. Alles würde gut werden. Er musste sich beeilen. Die Rennen gingen gleich los. »Nur 2 Stunden. Dann bin ich wieder da. Du brauchst nicht zu kochen. Wir können essen gehen. Nachher«, sprudelte es aus ihm heraus. Den Impuls, auf sie zuzugehen, ihre Wange zu streicheln, unterdrückte er. Nachher war noch viel Zeit. Jetzt musste er gehen. »Selbst wenn du gewinnst, verlierst du.« Den Satz warf sie ihm nach, während er die Tür von außen bereit zuzog und die Treppe hinunter eilte. Die Zeit drängte. Die Pferderennen warteten nicht auf sein Kommen wie die Automaten. Nur 2 Straßen weiter betrat er das Wettbüro. Laminat bedeckte den Fußboden, ein paar Küchenstühle standen um Kunststofftische. An jeder Wand hingen 3 Fernseher. Hinter der Theke hatte der Typ seine dünnen, dunklen Haare wie immer zum Pferdeschwanz gebunden. Nur 3 Männer saßen auf den Barhockern und tranken den schwärzesten Kaffee, den es gab. Alkohol durfte nicht ausgeschenkt werden. Auf den Tischen lagen lange Tabellen, Prognosen, Beschreibungen mit den Vorzügen und Nachteilen einzelner Pferde. Gelegentlich besuchte Thomas auch die Rennbahn und er war empfänglich für die geschäftige Atmosphäre. Die Pferde konnte er sogar berühren, ihr Feuer in den Augen sehen. Doch die Rennen fanden dort nur alle paar Wochen statt. Hier hatte er die Chance, auf nahezu alle Rennen der Welt zu setzen. Heute musste es in Dagolfing sein. Ribana würde im siebten Lauf starten. Eine wunderschöne braune Stute, die in den letzten Rennen schon gut ausgesehen hatte. Von ihr hatte er heute Nacht geträumt. Erinnerte sie ihn nicht an seine Kindheit mit Geschichten aus dem Wilden Westen? Mit ihr würde er gewinnen. Die Quoten verhießen kein Reichtum, aber er wollte auf Sieg setzen. Dafür waren sie ganz anständig. Außerdem hatte er 1.000 Euro locker machen können. Diese Woche hatte er schon einiges Glück gehabt. Praktisch war der alten Dame ja das Geld aus der Tasche gefallen. Es hätte zumindest rausfallen können, so weit oben, wie sie die Geldbörse auf das Gemüse gelegt hatte. Zielstrebig ging er auf den Tresen zu und setzte alles auf dieses eine Trabrennen. Mit dem Gewinn könnte er noch im neunten setzen. Da lief Windesham, auch sehr vielversprechend. Während er sich setzte, zeigten sie auf den Fernsehern den Einlauf des zweiten Rennens. Ganz ruhig nahm er sich die Tabellen vor und verglich die Prognosen mit dem Zieleinlauf. Sieg und dritter Platz passten. Zweiter wurde ein Schwarzer, der nicht gesetzt war. Traumhafte Quote. Aber vorbei. Von den Barhockern kletterte einer herunter und verdrückte sich zum Rauchen nach draußen. Thomas schlenderte zur Theke und orderte auch einen Kaffee, in den er 5 Stücke Zucker versenkte. Das dritte Rennen wurde angekündigt, er nahm seinen Platz ein und tastete in der Tasche nach dem Schein. 1.000 Euro wert. Nein, 10.000 Euro wert. Er behielt die Hand lieber dort und versicherte sich, dass er das dünne Papier fühlen konnte. 4, 5, 6 gingen vorbei. 7. Ribana stand auf der dritten Bahn von innen. Eine gute Ausgangsposition. Sie tänzelt. Start. Die Pferde nehmen Tempo auf. Ribanas Mähne weht hinter ihr her, der Hals streckt sich nach vorn, die Muskeln spielen bei jedem Schritt. Elegant setzt sie die Hufe, schiebt sich vorbei an 2 Konkurrenten, die besser weggekommen waren. Die Kurve nimmt sie auf der zweiten Bahn, muss etwas mehr laufen, liegt gleich auf mit der innen laufenden Stute. Auf der Geraden fliegt sie weiter. Ein Rappe liegt vor ihr, der Favorit des Rennens. Ribana setzt ihm nach, sie will gewinnen. Noch ist Zeit, sie holt auf. Hinter ihr lauern 2 weitere Pferde. Wieder muss sie auf der Außenbahn mehr laufen als der Schwarze. Doch sie hält mit, rückt sogar vor, ist am Ausgang der Kurve nur noch einen halben Kopf dahinter. Lauf, lauf, fiebert Thomas mit. Auf seinem Stuhl hat er sich längst vorgebeugt, näher zum Fernseher. Zentimeter um Zentimeter kommt Ribana nach vorn. Beide Pferde schenken sich nichts. Die Großaufnahme zeigt ihre geblähten Nüstern, den braunen Kopf fast im Gleichklang mit dem schwarzen. Thomas ballt die Hand um den Wettschein, zerknüllt ihn regelrecht. Lauf! Gleich bist du da! Nur noch ein paar Meter! Und Ribana jagt weiter das Ziel vor Augen. Die Kameraeinstellung schwenkt zum Zieleinlauf. Sie kommen, liegen fast gleich auf. Die Zeitlupe zeigt, Ribana wird... Ribana hat gewonnen! Thomas fällt zurück auf den Stuhl, kann es trotz der Gewissheit kaum glauben. Sein Herz schlägt spürbar. Er wusste es. Er hatte es gewusst. Ja, das war es. Er war in der Spur. Fest hielt er das geschnürte Papier in seiner Hand. Nach einigen Augenblicken richtete er sich wieder auf, griff nach dem Kaffee. Bittersüß. »Glückwunsch«, grummelt es von der Theke. Thomas warf einen Blick auf die anderen im Raum. Er musste vorsichtig sein. 10.000 Euro waren eine Versuchung. Aber er konnte keine Gefahr entdecken. Trotzdem. Es zog ihn plötzlich nach Hause. Ein 9. Rennen brauchte er nicht. Seine Freude wollte er teilen. Marie sollte es sofort erfahren. Sie würden essen gehen. Hatten Geschäfte noch auf? Ein grünes Sommerkleid, passend zu ihren Augen? Das wichtige Papier strich er noch glatt, bevor er es gegen viele neue Scheine tauschte. Voller Vorfreude eilte er hinaus, lief beschwingt die 2 Straßen entlang, nahm je 2 Stufen auf einmal, während er bereits den Schlüssel ergriff. den Schlüssel ins Schloss stecken, die Tür aufschwingen, Marie rufen, sie in den Arm nehmen, ihr Haar riechen, das war für ihn eins. Marie! Er würde sie besänftigen, ja, seinem Strahlen in den Augen konnte sie nie widerstehen. Die Luft des Treppenhauses fuhr in die Wohnung, Thomas kümmerte sich nicht darum, er stieß die Wohnzimmertür auf. Keine Marie. Alle Zimmer durchsuchte er, sie war nicht zu finden. Im Bad. Sicher war sie dort. Ungestüm riss er die Tür auf, die gegen die Badewanne prallte. Marie war nicht da. Als er das Bad verließ, fiel sein Blick auf die Ablage. Da stand eine Zahnbürste, nur eine. Mit wenigen Schritten war er am Kleiderschrank. Ihre Hälfte war leer. Er konnte es nicht fassen. Wieder stürmte er durch alle Zimmer und überall vermisste er Dinge, die ihr gehörten. Irgendwann sank er auf das Sofa. In seiner Jackentasche raschelten die Scheine. Seine Hand zuckte danach, schob sich in die Tasche und umklammerte sie. Er schloss die Augen. Hat euch die Geschichte gefallen? Starker Text, ja. Mir gefällt er sehr. Und schön, dass ihr dran geblieben seid. Spielsucht, auch bekannt als pathologisches Glücksspiel oder zwanghaftes Spielen, ist eine ernsthafte Form der Sucht, die sich durch ein zwanghaftes Verlangen nach Glücksspiel und die Unfähigkeit, diesem Verlangen zu widerstehen, auszeichnet. Diese Sucht kann schwerwiegende Auswirkungen auf das Leben und die Gesundheit einer Person haben. Die Spielsucht entwickelt sich in der Regel schleichend und kann sich im Laufe der Zeit verschlimmern. Es gibt keine genauen Ursachen für die Entstehung dieser Sucht, aber verschiedene Faktoren können dazu beitragen. Darunter die genetische Veranlagung. Personen, deren Verwandte bereits an Spielsucht leiden, haben ein höheres Risiko, selbstsüchtig zu werden. Aber auch Probleme wie Stress, Angstzustände, Depression oder eine geringe Fähigkeit zur Impulskontrolle können das Risiko erhöhen, süchtig nach Glücksspielen zu werden. Beitragen können außerdem die Umgebungs- und Sozialfaktoren wie die Verfügbarkeit von Glücksspielmomenten. Die Anzeichen und Symptome von Spielsucht können sehr vielseitig sein und können sich im Laufe der Zeit verändern. Zu den häufigsten gehören zunehmender Zeitaufwand für das Glücksspiel, die Unfähigkeit, das Glücksspiel zu kontrollieren oder Entzugserscheinungen, die die Personen dann unruhig und reizbar machen. Fortgesetztes Spielen trotz negativer Konsequenzen, selbst wenn es zu finanziellen, beruflichen und persönlichen Problemen kommt, gehören ebenfalls dazu. Die betroffenen Personen verheimlichen ihr Verhalten und lügen möglicherweise darüber und sie vernachlässigen soziale Beziehungen und Aktivitäten, die sie zuvor genossen haben. Spielsucht ist behandelbar und es gibt verschiedene Ansätze zur Unterstützung betroffener Personen, wie zum Beispiel Therapie, Medikamente, Selbsthilfegruppen oder die Unterstützung durch Familien und Angehörige. Ich finde, dass Martina in ihrer Geschichte dieses Problem sehr beeindruckend umgesetzt hat. Die Prävalenz, der Anteil an der Gesamtbevölkerung, variiert von Land zu Land und von Region zu Region. Die genauen Zahlen können sich im Laufe der Zeit ändern, da sie von Faktoren wie der Verfügbarkeit von Glücksspielmöglichkeiten beeinflusst werden. Schätzungen deuten darauf hin, dass in vielen Ländern etwa 1-2% der Bevölkerung von Spielsucht betroffen sein können. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dunkelziffer aufgrund von Scham und Verheimlichung hoch sein kann und die tatsächliche Zahl der Betroffenen könnte daher höher sein. Dostojewski hat das Thema in einem Roman verarbeitet, der zur Weltliteratur gehört. Der russische Schriftsteller, der für seine tiefgründigen Romane und psychologischen Einsichten bekannt ist, hat das Thema im Der Spieler, russisch Ikrok, aufgegriffen und es wurde zu einem der bekanntesten Werke von ihm, welches im Jahr 1867 veröffentlicht wurde. Das Buch handelt von verschiedenen Themen: Glücksspiel, Moral und Verhalten, psychologische Charakterisierung, Liebe und Beziehung. Soziale und kulturelle Aspekte hat er ebenfalls im Spieler eingewoben, wodurch er uns einen Blick auf die sozialen und kulturellen Unterschiede zwischen den russischen und der europäischen Gesellschaft seiner Zeit aufzeigt. Insgesamt ist der Spieler ein vielschichtiger Roman, der die menschliche Natur und die Komplexität der zwischenmenschlichen Beziehung erforscht. Das Werk ist nicht nur eine spannende Erzählung über Glücksspiel und Leidenschaft, sondern bietet auch tiefgehende Einblicke in die Psyche der Figuren und die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Witzigerweise bin ich gerade dabei, die Karamasowschen Brüder von ihm zu lesen und bin fast durch damit. Vielleicht sollte ich als nächstes den Spieler starten. Wenn man bei Goethe stöbert, kann man aus verschiedenen Werken sich zum Thema Spiel vieles zusammenlesen und kommt auf eine folgende poetische Sammlung. Ein Tor ist eine geist'ge Kraft, die seiner sich nicht wehrt. Das Spiel kann nicht bestehen, wo kein Verlierer ehrt. Wo die Gewinnende erkennt die Schwäche der Besiegten, da tragen beider Witz und Gunst das hochgespannte Amt. Denn wenn des Toren Stolz gebändigt, so wird ihm ihre Gunst zuteil. Er fühlt, er schämt sich seines Sinns und fragt, was treibt die reine Seele in diesen weit befohlenen Reigen? Denn der verletzten Göttin Leiden wird oft auf Stufen höher, wer von ihrer Schwester leicht dargebracht. Und wie der Tor die Gunst der Freunde im Flug genommen stolz erhält, da wird er tiefen Ernst gewinnen, den Gott in seinem Herzen schafft. Solche Gedanken waren in einem Kreise wohl 100 Männer stolz erdacht, und ob es wahr ist, dass dem Weisen so manche Torheit besser macht, ist denn auch hier das Sprichwort wahr, dass einer in dem Augenblick, wo er die Kunst des Würfelspiels verlor, die Kunst zu würfeln wieder fing zu lieben? Das Glück belehrt, die Strafe festigt uns. All das unterstreicht die Idee, dass das Spiel sowohl Faszination als auch Gefahren in sich birgt und dass die Lektionen, die aus dem Gewinnen und Verlieren gezogen werden, das Individuum reifen lassen können. In diesem Sinne kommt gut durch die Zeit und lasst euch nicht verführen. Bleibt achtsam. Euer Bernd. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hörtet heute eine Geschichte, die nicht von mir stammte, aber die ich euch besonders gerne als sehr hörenswert präsentiert habe. Ich selbst habe hier inzwischen über 100 eigene Geschichten veröffentlicht und empfehle euch neben den Texten meiner hochgeschätzten Gäste, denen ich nochmals ausdrücklich danke, auch meine Veröffentlichung an Kurzgeschichten in der Buchreihe, kurzum Kurzgeschichten, die ihr überall im Buchhandel findet. Euer Bernd.